Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Ich habe schon am Eingang zu Beginn des Gottesdienstes gesagt, wir befinden uns ja in unserer Predigtreihe zum Römerbrief. Letzte Woche war die Einleitung und da hat mein Kollege auf diesen Vers ist er eingegangen, das ist so der zentrale Vers, das Thema des Römerbriefes, Römer 1, 16 bis 17. Ich lese noch mal kurz vor, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die rettet. Alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht in Habakuk 2, Vers 4, diesem Propheten, der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus sagt, das ist das Thema, das Evangelium, die gute Nachricht und es ist eine Kraft Gottes. Eben die gute Nachricht, Jesus, er ist am Kreuz für uns gestorben. Es ist eine Kraft Gottes, die rettet. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, Rettung, da geht es ja dann wirklich um Leben und Tod. Brauchen wir wirklich Rettung? Vielleicht denkt der eine oder andere gleich an jemanden, der in einem brennenden Haus ist, fünfter Stock, oben brennt, unten brennt, hinter ihm brennt und er steht am Fenster. Ja, wie kommt er da raus? Er kann natürlich nichts mehr tun, wenn man ihm irgendwelche Tipps gibt. Er muss mit einem Feuerlöscher noch was machen, bringt nichts. Er muss gerettet werden. Er braucht jemanden, einen Feuerwehrmann, der raufklettert und der ihn rausholt aus dem Ganzen. Er braucht einen Retter und das Einzige, was er tun kann, er kann sich das gefallen lassen. Das ist der Glaube sozusagen, indem er sich gefallen lässt, dass der Feuermann ihn rausholt, ihn runternimmt und dann ist er aus dieser Gefahr gerettet. Oder zum Beispiel ein Ertrinkender, jemand, der im Wasser drin ist, der kann nicht schwimmen. Es bringt nichts, wenn man ihm irgendwelche Tipps gibt, ja, du musst ein bisschen anders atmen oder so dich bewegen. Der braucht jemanden, der ihn rauszieht, sonst ist er verloren. Und er muss sich das einfach nur gefallen lassen und dann ist er gerettet. Es geht also um Rettung und es geht eben auch um Rettung, wenn es in Bezug auf Gott geht, wenn es in Bezug auf das ewige Leben geht. Und der Apostel Paulus, der macht uns das in unserem jetzigen Abschnitt, der jetzt dran ist, macht er uns das ganz deutlich. Wir lesen Römer 1, 18 bis 32. Warum brauchen wir so dringend Rettung? Was ist unser Problem? Da schreibt er, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden, sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass das, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Ich bete noch. Lieber Herr, wir bitten dich jetzt, dass du uns dieses Wort aufschließt und dass uns durch dieses Wort dein Evangelium ganz groß wird. Amen. Liebe Gemeinde, das ist schon sehr, sehr schroff. Gottes Zorn, das Gericht Gottes, offenbart vom Himmel über alle Menschen, über alle Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Zorn Gottes, da mag vielleicht der eine oder andere fragen, ja, gibt es das eigentlich noch? Meistens ist vom lieben Gott die Rede, ein Opa sozusagen, der irgendwo auf einer Wolke schwebt, G-O-T-T, guter Opa, total taub, der nicht mehr alles so mitkriegt und der sozusagen ja, sich freut, wenn seine Enkelkinder einfach nur Spaß haben, wo nicht alles so genau ist. Oft wird nur vom lieben Gott geredet. Der Paulus sagt, genau das ist unser Problem, auch wenn wir uns dessen gar nicht so bewusst sind. Gott offenbart seinen Zorn über alles gottlose Wesen und über alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das heißt, da gehören wir alle dazu. Er ist zornig über alles gottlose Wesen, das ist die Gottlosigkeit und diese Ungerechtigkeit der Menschen. Was ist jetzt damit gemeint? Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Die Gottlosigkeit, da geht es zunächst einmal um die vertikale Ebene. Jeder Mensch hat ja auch eine Beziehung nach oben. Wir sind dazu geschaffen, eine Beziehung nach oben zu haben. Wir haben es in der Lesung gehört. Da ging es um dieses Doppelgebot der Liebe, Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt. Das ist die Vertikale, das ist der Anspruch Gottes, ihm dieses Recht einzuräumen. Er ist unser Schöpfer. Und dann in die Horizontale, den Nächsten lieben wie uns selbst. Man könnte jetzt sagen eben, die Vertikale, das ist die Gottlosigkeit, wenn wir Gott eben das versagen, wenn wir ihm nicht diese Liebe geben, dann sind wir einfach gottlos, dann ist unsere Beziehung zu ihm zerrüttet. Und wenn wir unseren Nächsten missachten, wenn wir einfach auch da Liebe schuldig bleiben, wenn wir ungerecht sind, wenn wir nicht die Wahrheit sagen, dann führt das eben auch zu einer Zerstörung der ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und Gott als der Schöpfer, den lässt so etwas nicht kalt. Es lässt ihn nicht kalt, wenn wir ihm die kalte Schulter zeigen, wenn wir einfach ihn ignorieren, wenn wir unser eigenes Ding machen, dann ruft das, dann provoziert das seinen gerechten und heiligen Zorn. Wir brechen damit das höchste Gebot, wir haben es gehört, das Doppelgebot der Liebe. Gott ist ein heiliger Gott, Gott ist ein gerechter Gott und er lässt nicht einfach fünf gerade sein. Er muss das bestrafen, sonst wird er sich selbst untreu. Und deswegen, es ist ein gerechter Zorn. Natürlich, man kann jetzt einwenden, ja, von wo soll man das wissen? Also, wie, wenn man zum Beispiel Gott nicht kennt, wie kann man dann verantwortlich sein? Wie kann einem dann das angelastet werden, dass man ihn nicht ehrt und dass man nicht nach dem lebt, was ihm wichtig ist? Da sagt der Apostel Paulus, es gibt keine Entschuldigung. Vers 20. Es gibt keine Entschuldigung. Jeder kann im Grunde wissen, dass es Gott gibt. Vers 19 bis 20. Von der Schöpfung her ist es offenbart, sagt er ganz ausdrücklich. Also die Menschen können erkennen, es ist ihnen offenbart, der Schöpfer, er hat die Welt erschaffen. Und wenn man einfach so rausgeht in die Natur, in die Schöpfung Gottes, gerade in der Gegend, wo wir ja sind, sind wir ja sehr begnadet und gesegnet, dann finde ich, dann müsste eigentlich zumindest bei uns die Frage auftauchen, woher kommt das alles? Also zumindest zu der Frage muss man kommen, wie ist das entstanden? Wenn ich jetzt zum Beispiel da diese wunderschöne Holzdecke anschaue, also dann stellt sich für mich auch die Frage, ja, wer hat diese schöne Holzdecke gemacht? Wer war dieser Zimmerer? Oder wenn ich einen Stuhl anschaue und der gefällt mir, super, wer hat diesen Sessel gemacht? Es heißt in Vers 20, die Menschen können das seit der Schöpfung ersehen, diese ewige Kraft und Gottes Gottheit aus seinen Werken erkennen. Und dann kommt ein Nachsatz, wenn man sie wahrnimmt. Wenn man sie wahrnimmt, ein ganz wichtiger Nachsatz. Das heißt, es kann also sein, dass man das einfach übersieht. Ist mir nicht aufgefallen, irgendwie, ja, ist mir untergegangen sozusagen. Das klingt jetzt sehr harmlos, aber nach Paulus, das ist keine Oberflächlichkeit, sondern der Paulus sagt, wir wollen diese Wahrheit niederhalten. Wir wollen nicht gestört werden von einem heiligen Gott. Wir wollen uns nicht reinreden lassen, wir wollen selber unser eigenes Leben führen. Und Gott ist dann so wie ein Störfaktor, der uns irgendwie in die Quere kommt. Und deswegen übersehen wir das gerne, dass wir eigentlich Gott überall erkennen können. Man muss ja nur ein bisschen nachdenken und diese Hinweise prüfen. Ich habe Konfi-Unterricht vor einer Woche gehabt und da war der Albert Pilz da. Ich glaube, heute ist er nicht im Gottesdienst, aber der hat uns so schön ein Bild gezeigt von einer Schneeverwehung auf irgend so einem Holzbrett oder wo das war bei ihm zu Hause. Und also man kann sich so vorstellen, da ist der Schnee, der ist so richtig drüber gehängt, wo man sich fragt, wie hält das eigentlich noch irgendwie zusammen? Und er hat dann gesagt, also eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Normalerweise, wenn man sowas bauen würde, da müssten Eisenteile drin sein, sonst das funktioniert einfach nicht. Und das sind so Dinge, wo man einfach merkt, gewaltig, Wahnsinn, wer hat sich das ausgedacht? Es gibt natürlich auch kluge Leute, die denken genau in die andere Richtung und die strengen sich an, einfach zu dem Ergebnis zu kommen, das ist Zufall, das ist alles selbst entstanden. Und die wollen daraus nicht diese Schlüsse ziehen, es gibt einen Schöpfer, der hat das alles gemacht. Die wollen auch nicht weiterdenken, ja, wer ist denn dieser Gott dann? Weil natürlich ist klar, wenn ich jetzt anfange, mich dafür zu öffnen und so Hinweise prüfe, wie kann das eigentlich entstanden sein, es ist alles so logisch aufgebaut, dann heißt es ja noch nicht, dass ich Gott kenne, sondern da merke ich nur, da ist eine Kraft dahinter, da merke ich, da ist was Höheres, ein höheres Wesen und ich muss mich dann auf die Suche machen, ja, wer ist dieser Gott? Im Propheten Jesaja, da heißt es, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, so spricht der Herr. Das heißt, wenn wir einfach mit offenen Sinnen in die Schöpfung rausgehen und merken, irgendwie, da muss es doch jemanden geben, dann kann es ein Anstoß sein, dass wir dann die Bibel aufschlagen und dann merken, ja, da hat er sich uns gezeigt in Jesus Christus, da gibt er sich zu erkennen und da zeigt er sein Herz und seine Wirklichkeit. Und leider ist es so, wir haben es fertiggebracht, oft gar nicht mal danach zu fragen. Und nicht nur das, sagt der Apostel Paulus, sondern wir verdrehen auch noch, wie es eigentlich richtig gehört. Also Gottes Zorn ist offenbart über alle Menschen, sein gerechter Zorn, wegen der Gottlosigkeit, wegen der Ungerechtigkeit, und es gibt keine Entschuldigung, jeder weiß von Gott. Und jetzt ist es so, obwohl jeder von Gott weiß, findet eine sogenannte Vertauschung statt. Nämlich, die Menschen denken, sie wären so klug und ja, wir sind selber unser eigener Herr. Und genau über das sind sie aber zu Narren geworden, weil sie haben es eben genau verdreht. Sie haben nicht Gott, der Höchste ist, haben sie diesen ersten Platz eingeräumt und ihm alle Ehre gegeben, sondern sie fangen an, sagt Apostel Paulus, dass sie das, was Gott geschaffen hat, dass sie das als ihren Gott verehren und anbeten. Also Gott nimmer die Nummer eins sein lassen, sondern vielleicht einen Menschen, den man toll findet, man bindet sich ganz an diesen Menschen, das ist jetzt mein Star, mein Idol, oder vielleicht sagt man, ja, die Natur, das ist mein Sinn, dafür lebe ich, da bin ich einfach am glücklichsten und das macht mein Leben aus. Und dann, sagt Paulus eben, das ist dann ein sogenannter Götze. Er schreibt, sie haben das Nichtige verehrt, also und deswegen sind sie zu Narren geworden. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Also eine absolute Verdrehung. Die Herrlichkeit Gottes vertauscht mit Geschaffenem. Statt Gott anzubeten, statt ihm alle Ehre zu geben, statt ihm zu danken, was anderes sozusagen an seine Stelle genommen. Im Grunde genommen geht es um das erste Gebot. Das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. War jetzt schon bei der Erklärung. Die Erklärung, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Letztendlich geht es um das. Er ist der Schöpfer, ihm gehört alles und deswegen gebührt ihm auch alle Ehre. Und das Problem ist, sagt der Paulus, dass wir uns selber zu unserer eigenen Instanz machen, zu unserer höchsten Instanz und dass wir nichts über uns haben wollen. Und wir suchen uns dann einfach irgendwas, was uns bestärkt und an das wir uns hängen können, weil die Bibel sagt ganz klar, wir brauchen alle irgendetwas, woran wir glauben können. Wir brauchen alle irgendetwas, woran unser Herz hängen kann. Wenn es jetzt nicht an Gott hängt, dann hängt es einfach an irgendwas anderes. Es gibt kein Vakuum sozusagen, sondern jeder hängt sein Herz an irgendetwas, jeder verehrt irgendetwas. Wenn es nicht Gott ist, dann ist es vielleicht der Ehepartner. Wenn es nicht Gott ist, dann ist es vielleicht das Geld, dann ist es vielleicht der Beruf, dann ist es vielleicht die Karriere. Vielleicht können es auch die Kinder sein, die Enkelkinder sein. Irgendetwas, wo ich mir Glück verspreche, was für mich einfach der Sinn meines Lebens ist, wovon ich mir Erfüllung verspreche. Und aus Gottes Sicht, so sagt uns auch Paulus ganz klar, es ist eine absolute Dummheit. Es ist sozusagen eine Besserwisserei. Ich weiß, was für mich besser ist. Gott ist mir irgendwie suspekt. Ich suche mir was anderes heraus. Paulus sagt da uns ganz klar, ihr seid Narren, ihr seid dadurch verloren und ihr steht unter dem Gericht Gottes. Und er sagt eben, dass die Antwort Gottes auf diese Verdrehung ist, dass wir Geschaffenes als unser Höchstes verehren und anbeten, dass das Wichtigste ist in unserem Leben. Die Antwort darauf ist das Gericht Gottes, das ist dieser Zorn Gottes. Und es besteht darin, dass wir dann tun müssen, was wir tun wollen. Es heißt dann mehrfach heißt es in diesem Abschnitt, Gott hat uns dahingegeben. Das heißt, Gott hat die Hand abgezogen. Das heißt, er schweigt und er lässt uns dann einfach tun, was wir wollen. Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe jetzt gegründet zu dieser Römerbriefreihe und da kam gestern dann die Frage auf, einige haben den Text schon gelesen, ist es jetzt Strafe Gottes? Ja, es ist tatsächlich Strafe Gottes. Es ist nicht so, okay, da kommt jetzt ein riesen Blitzschlag oder so, sondern die Strafe Gottes ist, dass Gott sich wie so ein Gentleman zurückzieht und sagt, okay, du willst mir nicht diesen obersten Stellenwert geben, ich habe dich geschaffen, ich weiß, was das Beste für dich ist, ich liebe dich von ganzem Herzen, du möchtest was anderes, du versprichst dir davon mehr und ich lass dir das, du bist frei, das so zu tun, aber du musst auch die Konsequenzen davon tragen. Und wir sind sozusagen dann, der Mensch ist dann auf Gedeih und Verderb diesem seinem Willen ausgeliefert, dahingegeben. Paulus nennt Beispiele dafür und er kommt auch auf dieses Thema der Sexualität sprechen. Er sagt, damals war das eigentlich schon so wie heute. Das ist ein Thema, wo wir uns vielleicht nicht so leicht tun, aber er sagt eben, ja, diese Liebe Frau zu Frau, Mann zu Frau, das hat es damals auch schon so gegeben und es ist aber absolute Verdrehung. Es ist nicht so, wie es den Geboten Gottes entspricht. Es ist einfach eine Übertretung der Gebote Gottes und Gott wird so nicht die Ehre gegeben. Ein Zeichen, dass Gott die Hand abzieht und Menschen tun, was sie wollen. Vielleicht fragt sich jemand, ja, warum Sexualität? Es gibt ja auch so das Vorurteil, ja, die Kirche, die schimpft nur über die Sexualität und so, das ist was Sündhaftes und Schlechtes. Da möchte ich ganz kurz sagen, nein, also es gibt eine Hochschätzung der Sexualität in der Bibel. Die Bibel, für die ist allerdings ganz klar, dass die Sexualität in diesen geschützten Rahmen gehört, der Ehe zwischen Mann und zwischen Frau. Und da darf die Sexualität in vollen Zügen auch genossen werden. Das ist überhaupt nichts Sündhaftes oder so. Sie gehört zum Tiefsten dazu, zu unserer Person. Aber sie ist eben auch etwas, wo sehr viel Schaden passieren kann. Was wir sexuell erleben, das prägt uns auch im Tiefsten, im Inneren. Es gehört einfach zu unserer Ganzheit, unserer Person dazu. Und deswegen, weil das so ein heikles, weil es in der Ehe so was Schönes ist, aber eben auch so viel Leid und Schmerz damit verbunden sein kann, deswegen ist die Kehrseite dieser hohen Wertschätzung in der Bibel über die Sexualität auch dieser klare Ton, dass eine Verdrehung, eine Missachtung der Gebote Gottes, Zerstörung, absolute Zerstörung unseres Lebens ist. Gott hat sie dahin gegeben, das heißt, er hat die Hand abgezogen. Du kannst es machen, du bist völlig frei. Gott lässt dir diesen Weg gehen, aber es ist dann ein Zeichen des Gerichtes Gottes. Es ist einfach nicht recht. Aber es ist nicht nur dieses Thema, sondern wir haben da einen ganz langen Katalog noch, eine ganz lange Liste. Alles Konsequenzen, wenn jemand dahingegeben wird. Wenn jemand eben diese Verdrehung macht, Gott nicht den ersten Platz einräumt, sondern anderes an diese Stelle kommt. Und da geht es dann um Ungerechtigkeit. Da nennt Paulus Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Vollneid, Mord, Hader, List, Niedertracht. Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Also alles Konsequenzen, wenn die vertikale Beziehung, wenn es dann nicht passt, dann wirkt sich das auch auf die horizontale aus und es entsteht einfach ganz viel Elend und Leid. Und er sagt dann weiter, sie wissen im Grunde, dass es vor Gott nicht recht ist, aber nicht nur, dass sie es trotzdem machen, sondern es macht ihnen sogar auch Spaß. Es gefällt ihnen auch. Jetzt hält uns der Paulus einen Spiegel vor, hält der ganzen Menschheit diesen Spiegel vor. Also da kommen wir alle drin vor und natürlich, das ist kein angenehmes Spiegelbild, weil irgendwo kommen wir vor, vielleicht haben wir mit der Sexualität nicht das Problem, vielleicht aber mit Habgier, vielleicht mit schlechtem Reden oder so. Also es sind Sachen, wo jeder einfach sicher zu kämpfen hat. Und wenn man so einen Spiegel vor sich hat, dann will man vielleicht den Spiegel am liebsten zerstören, weil das will man nicht wahrhaben, so schlecht schaut es doch wirklich nicht aus. Nur, man kann vielleicht den Spiegel zerstören, aber ändern an der Wirklichkeit wird sich nichts. Wir können die Bibel zerreißen, wir können sie irgendwo in eine Ecke werfen, wir können sie völlig ignorieren und so weiter, wir können sagen, wir lesen jetzt nicht mehr. Und trotzdem bleibt es einfach die Wahrheit. Warum sagt uns Paulus das alles? Warum hält er uns diesen Spiegel vor? Warum diese Anklageschrift? Paulus möchte den Menschen nicht schlecht machen, möchte uns nicht niederdrücken und klein halten, sondern ich erinnere nochmal an diesen Vers aus zu Beginn, Römer 1, 16, 17, wo Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung aller, die daran glauben. Jeder, der sich das schenken lässt, jeder, der zu Gott kommt, der zu Jesus kommt und darauf vertraut. Paulus will uns einfach bewusst machen, wir brauchen Jesus mehr als alles andere. Jesus, der Gekreuzigte, Jesus, eben der für uns ans Kreuz gegangen ist, um unser Leben wieder heil zu machen, der unser Leben wieder zurechtbringen kann, der diese Schieflage, diese Vertauschung, der das wieder herstellen kann. Er möchte einfach, dass wir alle in diese richtige Beziehung zu Gott kommen und dass wir ihm die Ehre geben, dass Gott wieder die Nummer eins wird in unserem Leben, dass wir ihm vertrauen, dass wir einfach nach seinen Geboten leben, dass wir einfach es ganz ernst nehmen, was es heißt, mit ihm verbunden zu sein und ihm zu gehören. Und da geht es einfach um eine ganz klare Grundentscheidung in unserem Leben, die jeder von uns zu treffen hat. Jeder von uns steht vor dieser Grundentscheidung. Man kann entweder besserwisserisch sagen, ich weiß selber, was für mich gut ist, ich möchte das selber bestimmen. Und so ein bisschen Religion, ja, ist schon nett und schön, etwas Spiritualität, so etwas so als Lückenbüßer. Jeder hat ja doch irgendwie so ein gewisses Bedürfnis, aber ich möchte, im Letzten möchte ich mein eigener Herr sein. Und ich möchte nicht, dass Gott wirklich da auf meinem Thron sitzt. Ich möchte selbst die höchste Instanz haben. Die Bibel sagt aber ganz klar, wenn wir das so machen, dann sind wir Narren. Wir werden, es ist einfach aus biblischer Sicht, es ist einfach völlig absurd, wenn wir den höchsten Gott degradieren und uns auf diese Stelle setzen und irgendwas anderes, was er uns geschenkt hat und uns daran klammern und das als unser Höchstes betrachten und von daher die ganze Erfüllung und den ganzen Sinn erwarten. Und deshalb, der Paulus, er möchte uns zur Umkehr bewegen. Ihm liegt so viel daran, dass wir in diese heilvolle Beziehung mit Gott kommen, dass wir einfach ins Reine mit Gott kommen. Und deswegen die Botschaft ist letztendlich, kehr um zu ihm. Und vielleicht hast du das noch nicht so grundsätzlich entschieden, wer Gott für dich ist. Vielleicht hast du das schon mal ganz grundsätzlich entschieden, aber du merkst, irgendwie ist das ins Ungleichgewicht gekommen und im Laufe der Zeit ist mir trotzdem was anderes wichtiger geworden. Vielleicht mein Beruf, das ist jetzt das, wofür ich lebe und da opfere ich ganz viel Zeit und Energie und für anderes ist gar keine Zeit mehr zum Beispiel. Dann ist das heute so ein Ruf, neu einfach Gott diesen Platz zu geben. Neu zu sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe es jetzt wieder klar gehört, dir gebührt dieser erste Platz in meinem Leben. Nichts anderes soll diesen Stellenwert haben. ich möchte dir diesen Platz neu einräumen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder ganz neu. Ich habe mich verleiten lassen, ich habe mein ganzes Verlangen auf anderes gesetzt. Ich habe auch schon sehr viel Enttäuschung erlebt dadurch. Ich möchte wirklich dir den ersten Platz geben. Und ich weiß, du meinst es vom Herzen gut. Und ich lobe und preise dich dafür. Und ja, wenn du das machst, das Wunderbare ist, für Zeit und Ewigkeit, du bist mit ihm verbunden. Und dieses Gericht, von dem da die Rede ist, dieser Zorn Gottes, der ist auch nicht mehr über dir. Der Zorn Gottes, der hat sich entladen an Jesus Christus, als er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Der ganze Zorn, dieser heilige, gerechte Zorn, der ist auf Jesus runtergegangen. Und da hat dieses furchtbare Gericht stattgefunden. Und wenn wir eben erkennen, dass wir eigentlich diesen Zorn verdient haben, weil wir nicht so gelebt haben, wie es hätte sein sollen, weil wir das Doppelgebot der Liebe nicht eingehalten haben, nicht Gott den ersten Platz gegeben haben, nicht ihm die Ehre gegeben haben, nicht ihm gedankt haben, einfach für uns gelebt haben, obwohl wir keine Mörder und keine Vergewaltiger oder so sind, aber einfach, weil Gott nicht diesen Platz in unserem Leben gehabt hat und wir für eigene Sachen gelebt haben, die vielleicht gar nicht schlecht sind, vielleicht für Familie und so weiter. Aber trotzdem, Gott hat einen Anspruch auf unser Leben und wir haben das einfach ignoriert. Bei Jesus können wir mit Gott ins Reine kommen. Und bei Jesus ist dieser Zorn gestillt. Bei Jesus ist dieses Gericht für uns schon getragen. Und deswegen die Einladung an uns alle, dass wir einfach auch diesen Tag heute, diesen Sonntag wieder neu zum Anlass nehmen, dass wir uns ganz auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus einlassen. Dass wir sagen, Herr, ich möchte ganz dir gehören. Komm du wieder neu hinein, bring du auch das in Ordnung, was durch meine Verdrehung, wo ich mich von dir abgewandt habe, wo du mich auch dahin gegeben hast, was da auch kaputt geworden ist. Dann kommt nicht nur die Beziehung zu Gott wieder ins Reine, sondern es kommt auch da wieder Ordnung in der Horizontalen hinein, was jetzt Sexualität anbelangt zum Beispiel. Wenn Gott wieder den Platz hat, dann kommt das wieder ins Lot. Oder auch wenn jemand mit Habgier Probleme hat, wenn er weiß, alles ist, wenn ich begreife, es ist alles von Gott mir geschenkt, dann weiß ich, er wird mir auch das geben, was ich brauche und ich kriege ein rechtes Verhältnis zu meinem Besitz. Wo auch immer wir zu kämpfen haben. Paulus möchte, dass wir neu uns ganz auf Jesus einlassen. Genau, also dieses, um da rauszukommen aus diesem Dahingegebensein. Jesus, an Jesus ist das Kreuz, Jesus ist für alles gestorben und es ist keine Sünde so groß, dass Jesus sie nicht vergeben könnte. Und es ist einfach was Tolles, einfach im Frieden zu sein mit Gott. Nicht nur, wenn man jetzt am Sterbebett liegt, sondern es ist jetzt schon so schön, mit ihm im Reinen zu sein und zu wissen, ich darf mit meinem Schöpfer leben, ich darf mich von ihm führen und leiten lassen. Er hat mich geschaffen, er weiß, was das Beste für mich ist. Er hat einen wunderbaren Plan für mein Leben. Er kennt mich, er weiß, was ich brauche. Ich habe es vielleicht woanders gesucht. Die Liebe und die Anerkennung und die Wertschätzung. Aber ich kriege nur das bei ihm. Keiner liebt mich so, keiner kann mir das geben. Und deswegen lass dich wieder neu auf Jesus ein. Komm zu ihm und mach dein Leben bei ihm fest. Du bist ihm alles wert gewesen. Er hat alles für dich bezahlt. Er hat sein Leben für dich gelassen. So stark ist seine Liebe. Er möchte mit dir für immer und ewig beisammen sein. Ich möchte zum Schluss danken für diese große Liebe, die Gott zu uns hat in seinem Sohn Jesus Christus. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Brief des Apostels Paulus, wo uns so klar die Wahrheit gesagt wird. Es wird uns ein Spiegel vorgehalten. Wir sehen, wie unser Leben aussieht. Aber du möchtest uns damit nicht fertig machen, sondern du möchtest, dass wir dein Evangelium erkennen und dass wir spüren und merken, wir brauchen Rettung, wir brauchen dich, Herr Jesus. Wir sind verlorene Menschen. Und wir können dir nur danken, dass du alles verlassen hast, alles aufgegeben hast, damit wir wieder ins Reine kommen, damit unsere vertikale und auch unsere horizontale Beziehung wieder heil wird. Und Herr, so bitte ich dich für jeden von uns, dass du uns hilfst, dass wir nicht Götzen verehren, die uns nicht das geben können, was wir brauchen, sondern dass wir wirklich dir den ersten Platz einräumen. Amen. Wir singen jetzt das Lied 400 und wir singen von diesem Lied nicht alle Strophen, sondern wir singen nur Strophe 4, 5 und 6. Nummer 400 und die Strophe 4, 5 und 6.
Jetzt auf diese Predigtreihe mit euch die Fürbitten zu sprechen. Weil wir wissen, der Zorn Gottes ist eine Überschrift, die was uns nicht so liegt. Aber wir haben die Hoffnung und das Vertrauen, Gott lässt uns nicht allein. Und er hat uns geboten, wir sollen mit allem bitten und flehen, vor ihn zu treten. Und dazu bitte ich euch nun aufzustehen. Lob und Dank sei dir, Jesus Christus, dass du in der ganzen Welt verkündet wirst, dass dein Wort die Wahrheit ist und alle Menschen zum Wohle dient. Und so kommen wir mit Bitten und Flehen vor dich, unserem Heiland, und schämen uns nicht des Evangeliums. Ist es doch deine Kraft zum Heil jedes Gläubigen. So wollen wir dir danken für alle, die dein Wort verkündigen. Hier in unserer Gemeinde, wie auch darüber hinaus. So bitten wir für unsere Pfarrer um die richtige Auslegung deines Wortes, für Lektoren und Religionslehrer und alle, die treu in ihrem Dienst an deiner Gemeinde stehen. segne du ihre Arbeit. Himmlischer Vater, wir wollen dich auch bitten für Menschen, die dein Wort gehört haben, aber dich nicht in das Herz aufgenommen haben, die gekommen sind, aber wieder wegbleiben, weil die Welt sie so beschäftigt und ablenkt. Lass uns nicht aufgeben, noch verzagen, sondern treu für sie bitten, damit sie nicht am Ende der Welt verloren werden. Jesus Christus, wir bitten für alle Kranken und Schwachen in unserer Gemeinde. Stehe du ihnen tröstend und mit deiner Kraft bei. Lass sie erkennen, wer du bist. Du, Jesus, hast überwunden. Und mit dir können wir auch überstehen, überwinden und siegen, sogar über den Tod. Ja, Jesus, du hast uns nicht alleine gelassen. Du hast uns deinen Heiligen Geist gesandt. So wollen wir dich bitten, dass wir in unserem Glauben nicht stehen bleiben. Schenke du uns Ideen, damit die Gemeinde im Glauben wächst. Nicht nur an der Zahl, sondern auch geistig. Hilf uns, damit wir wieder mehr zu einer Einheit wachsen dürfen, zu einem Leib, mit dir. Beseitige das Trennende. Schenke du den Geist, dass ein jeder des anderen Diener sei, dass keiner den anderen übervorteile oder über andere richte. Denn nur du, Jesus, bist Gericht. Wenn wir aus der Gemeinde hinausschauen, bitten wir für alle Kriegsgebiete, für Länder mit Umweltkatastrophen, so wie auch jetzt in Afrika wieder, Somalia, wo ganze Hänge abrutschen, ein Hochwasser das Land überflutet, für Länder mit Hungersnot, aber auch für unser Europa, wo die Gottlosigkeit steigt, wo dein Wort immer mehr mit Füßen getreten wird, oder die Politiker, die sich auf dein Wort berufen und dem Teufel dienen. Greife mit deiner Macht ein, stürze die Machthaber, die Leid und Not über die Menschen bringen. Tröste die Leidenden und schenke ihnen deinen Trost und die Hoffnung, die du uns gibst. So bitte ich euch nun, in der Stille weiter zu beten. Für unsere Kinder, für die Konfirmanden, Familien, für die Angehörigen von Verstorbenen. Und so beten wir nun, wie es du uns, Vater, gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch nun wieder setzen.
Ja, wir haben heute